Ich habe das letzte Mal vergessen und schicke es deswegen gleich von Anfang an voraus, Ihnen zu zeigen, wo Sie die Faksimile-Dokumente, über die ich hier spreche, sich besorgen können. Das ist ein eigener Hintergrund, den manche von Ihnen ja jetzt schon durchschauen werden. Das Faksimile ist Copyright geschützt und gehört zur Wittgenstein Bergen Electronic Edition und ist eigentlich nur für diejenigen, die das gekauft haben. Die Universität Wien hat es gekauft. Dieser Kaufakt hat aber nicht dazu geführt, dass wir die Früchte des Kaufaktes auch genießen können, weil nämlich der CD-ROM-Server, für den das Ding ausgelegt ist, nicht funktioniert mit der Bergen Electronic Edition, was dazu führt, dass wir operieren mit der Intellex www-Ausgabe, die wiederum den Nachteil hat, dass sie keine Faksimile zur Verfügung stellt. Das ist also der allgemeine Hintergrund, der mich dazu führt, es für moralisch gerechtfertigt zu halten, Ihnen die entsprechenden Faksimiles zur Verfügung zu stellen. Allerdings muss ich das zugangsbeschränken für Leute der Universität Wien und habe es deswegen nicht auf einen www-Server gelegt, sondern auf einen FTP-Server. Ich habe Ihnen da irgendeinen FTP-Klienten, also nicht irgendeinen, Igloo heißt der, das ist halt einer unter Linux, nur damit Sie sehen können, wie es im Prinzip ergeht. Unter Windows ist das WSFTP, heißt das oder sowas. Wichtig ist, Sie können das nicht mit einem Browser machen, sondern Sie brauchen einen FTP-Klienten, weil das ein anderer Authentifizierungsmechanismus ist. Die Adresse ist, wie Sie hier sehen, gorgias.philo.at. Der Username ist Katja und das Passwort entnehmen Sie der Aufschrift auf der Tafel. Dann kommen Sie in die Sache rein, dann finden Sie eine Reihe schöner Dinge. Im Speziellen interessiert Sie, wenn Sie sich für Wittgenstein interessieren, vielleicht der erste Ordner. Der enthält Soundfiles einer Konferenz in Bergen im Jahr 2001. Das sind mit die wichtigsten Wittgenstein-Experten. David Stern spricht dort, Brian McGuinness spricht dort, Stephen Tulmin, andere Leute. Das ist dort aufgenommen und sollte eigentlich irgendwann der Öffentlichkeit zugänglich werden. Das hakt aber noch so ein bisschen. Das können Sie sich dort holen. Und das andere ist WPIX. Das betrifft nun die diversen Faksimiles. Und Sie finden die Faksimiles, die wir in dieser Veranstaltung diskutieren, unter PU 115 und Vorwort 1930, können sich also als JPEG-Files besorgen. Das ist mal ein technischer Hinweis. Jetzt zur Vorlesungsplanung. Ich mache mir selber den Einwand, dass ich immer nur im Vorbereich tätig bin. Jetzt habe ich einen großen Teil des Semesters, also einen dort bedeutenden Teil des Semesters, damit verbracht, Ihnen Vorworte von Hegel und Nietzsche und Wittgenstein zu präsentieren und auszulegen. Und dann habe ich versprochen, ich gehe jetzt dann gleich zur Sache, nämlich zu dem Beginn der philosophischen Untersuchung in den Vorstufen. Und das letzte Mal hat das Ganze schon wieder nicht geklappt, weil wir uns verhakt hatten an der Stelle im Vorwort. Das ist eben 200, im Manuskript 109. Das rufe ich jetzt nicht nochmal auf. Sie wissen es, das ging darum, dass wir da festgestellt haben, dass es einen unleserlichen Text gibt in der Intellex-Web-Ausgabe, wo da diese kleinen Pünktchen auftreten im Zwischenbereich und wir haben uns genauer angesehen, wie das aussieht und was dahinter ist und habe eigentlich gedacht, das reicht ja, um Ihnen ein wenig etwas vom Problem zu zeigen, das sich hier digital philologisch ergibt. Aber ich habe damit etwas losgetreten, das ich Ihnen doch jetzt hier auch noch zur Kenntnis bringen möchte. Ich quäle Sie also noch ein bisschen mit Philologie. Vielleicht finden Sie ja manche gar nicht so als Quälerei. Das ist eine Form von Beschäftigung mit Text, die in der Geschichte, in der Germanistik natürlich auch interessant ist. Interessant sein kann, hat auch eine gewisse Materialität und ist für mich an dieser Stelle doch auch angebracht, weil ich hatte eigentlich vor, also nur 2-3 Schritte in den Hintergrund zu gehen, also nur ein wenig hinter die Kulissen schauen zu lassen von dem, was hier am Ende vorgestellt wird, aber durch die Entwicklungen, die ich Ihnen gleich zeigen werde, habe ich die Gelegenheit, und das glaube ich relativ plausibel zu machen, dass Sie auch wirklich bis zum Ende, bis zum bitteren Ende durch das einmal anschauen, wie die Sache gehandhabt wird. Und es könnte ja sein, dass einige Leute daran Gefallen finden und auch an dieser Arbeit weitermachen wollen. Und das, was ich Ihnen als Beispiel zeige, kann Sie auch vielleicht motivieren, die Sache mal genauer anzuschauen und selber neue Sachen, eigene Sachen zu entdecken. Ich habe schon gesagt, ich wiederhole es noch mal kurz, es gibt eine Erasmus-Wien-Bergen-Connection. Wenn Sie also planen, im Wittgenstein-Archiv zu arbeiten, im Rahmen Ihres Studiums, kann ich das vermitteln. Ich habe jetzt so kryptisch von neuen Entwicklungen geredet, von dem, was ich da so losgestoßen habe. Und was ist das? Das ist ein Beitrag. Ich hatte das also auf eine Liste von Fachleuten, die im Prinzip mit den Dingen zu tun haben, gepostet, die ich mit Alois Bichler zusammen von Bergen mehr oder weniger bestreite. Und da gibt es einen anderen Fachmann, der heißt Peter Keicher, der hat das freudig aufgenommen und hat einen Beitrag dazu geschrieben. Ich zeige Ihnen diesen Beitrag zunächst einmal mit einer kleinen Bosheit. Also hier habe ich, den Beitrag hier zur Verfügung gestellt auf dieser Webseite Wittgenstein Philo.at, LV2. Und zwar habe ich das als nur Text zur Verfügung gestellt, weil eine kleine Bosheit kann ich mir doch auch nicht ersparen, um Ihnen nämlich zu zeigen. Das Ding, Peter Keicher hat das geschrieben in Word. Wenn Sie sich Word ansehen, wenn Sie das Word-Programm Word vor sich haben, dann sehen Sie prominent links vorne die Option in HTML konvertieren. Hier sehen Sie ein Beispiel davon, was die Vorstellung von Word ist zur Konversion eines Word-Dokuments in HTML von der Formatierung her. Da sind keine Fußnoten dabei zum Beispiel. Da haben Sie diese Art von Formatierung Kraut und Rüben. Also eigentlich ist es so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich tue dem Peter Keicher was Böses an, indem ich das hier auf die Webseite tue und den Leuten nahelege, zu sagen, kann der Peter Keicher nicht HTML schreiben. Dafür kann der Peter Keicher gar nichts. Das ist die Word-Konversion. Oder aber ich mache mir die Mühe, das nachzubearbeiten, mit der Wut im Bauch, weil Word nicht gescheit nach HTML konvertiert. Das ist nun wirklich eine total simple Geschichte, also einfacher als einen solchen Text in HTML zu konvertieren, kann es ja wohl nicht gehen. Oder aber ich mache das, was ich hier gemacht habe, ich mache das mit einfach Text. Sie können sich die andere Seite, wenn Sie sich die anschauen, wird jetzt Keicher-109-KOMM für Kommentar KOMM.html heißt die andere. Und das ist also die Textversion von dem, was der Peter Keicher hier gemacht hat. Ich gehe das nicht mehr im Einzelnen durch, obwohl das eine sehr schöne, darum präsentiere ich es Ihnen auch, eine sehr, sehr schöne Gesamteinschätzung der Transkriptionslage ist. Sie finden da auch nochmal alle die Versionen drinnen, die Sie haben hier als erstes noch ein Zitat aus einer E-Mail von mir. Also meine beiden Behauptungen waren die: At least two points are obvious to me, based on a presumably automatic rendering of BEE. The Intellex web version is patent nonsense. Und das zweite ist, Nedo as well as BEE are less than perfect in dealing with this passage. Das waren meine beiden Thesen, die der Peter Keicher im Prinzip auch akzeptiert und kommentiert noch des Weiteren. Er hat nun einen Einwand gegen meine beiden Transkriptionsvorschläge. Dieser Einwand ist derjenige, der das letzte Mal auch gekommen ist von der Kollegin, die jetzt gerade nicht da ist, die das also mit scharfem Blick sofort gesehen hat. Ich bin ein bisschen zu nahe dran gewesen, habe das obvious nicht gesehen. Peter Keicher sagt es und ich gebe ihm völlig recht. Alois Pichler hat mittlerweile dieses Reading auch akzeptiert. Also das Reading, worauf wir am Ende hinkommen, ist nicht, als ob er glaubte, das, was sich heute als Architektur ausgibt, Architektur wäre, und nicht, als ob er dem, was moderne Musik heißt. Das schien mir, also das letzte Mal, auch noch End of Story, aber diese Story wird jetzt noch einmal von mir aufgerollt mit dem zusätzlichen Motiv, sie sozusagen ganz nach hinten schauen zu lassen, in das, was da so passiert, und eine gute Art und Weise davon zu sprechen. Hier haben Sie die normalisierte Transkription, die den Unsinn ergibt. Und eine gute Art und Weise davon zu sprechen ist jetzt die, dass man sich hier ansieht, wie schaut das in der diplomatischen Transkription aus. Das ist die, also in der normalisierten, hier ist die diplomatische Transkription, die Sie hier finden, können Sie beim Peter Keicher nachlesen. Und die interessante Frage, die jetzt sich des Weiteren aufwirft und auf die ich nicht eingegangen bin, ist, wo kommt denn die diplomatische Transkription her? Das hat nämlich eine signifikante Vorstufe. Und diese Vorstufe muss ich Ihnen jetzt sozusagen auch noch vorstellen. Ich habe, wie gesagt, eher gedacht, ich kann es mir oder würde es mir ersparen, denn was Sie da jetzt sehen werden, ist nicht schön, sage ich Ihnen gleich im Vorhinein. Damit Sie die Hässlichkeit von dem besser verkraften können, muss ich Ihnen Motivation sagen diesbezüglich. Und dazu wiederum ist es wahrscheinlich sinnvoll, Ihnen gleich so ein Faksimile zu zeigen, das ich dann gleich auch verwenden werde. Das ist eines von denen, die Sie sich beschaffen können. Das wird das hier sein. Ja, und hier bin ich also jetzt zumindest was die Materialität betrifft, beim vielversprochenen Anfang der philosophischen Untersuchung in einer Version. Schauen wir mal an, was das ist. Das ist die Seite 118 des Manuskripts 115. Für viele von Ihnen schon ein alter Vertrauter, Bekannter. Positionierungshilfe. Ich werde in dem, was ich Ihnen inhaltlich noch zu sagen habe in diesem Semester, die drei verschiedenen Manuskripte in den Vordergrund, also vier Manuskripte in den Vordergrund rücken. Erstens Manuskript 141, erste Version für das Diktat im Brown Book. Zweitens das Brown Book selbst, 310. Drittens dieses Ding hier, das ist der Versuch der Umarbeitung des Brown Books. Und viertens das Coder-Manuskript 142, das dann entstanden ist, nachdem er das verworfen hat, was da drinnen ist. Diese vier Sachen werde ich Ihnen präsentieren, nur damit Sie sich wieder erinnern, worum es geht. Und diese Anschaulichkeit, die wir hier haben, kann jetzt also auch dazu dienen, noch ein Licht in die Geschichte mit dem verunglückten Lesepassus in 109 zu werfen. Vor allem deswegen, weil, das ergibt sich als purer Zufall, weil es an diesem Anfang des Manuskripts 115, zweiter Teil, dasselbe philologische Phänomen gibt, wie das, worüber wir gestolpert sind, nämlich die Pünktchen als eine Andeutung dafür, dass man da was ergänzen soll. Das ist, übrigens fällt mir gerade nur zwischendrin ein, ich sage es als kleinen Insert, es ist nicht unwitzig, dass diese Pünktchen beim Wittgenstein selber in den philosophischen Untersuchungen auch eine Rolle spielen. Also er hat eine Theorie darüber, eine hochwichtige philosophische Einschätzung, was die Rolle von Pünktchen in der Arithmetik ist. Also zum Beispiel, du kannst so weitermachen. Das ist das Wichtige. Das Pünktchen sind der Umschreibungseffekt für etc. Und das ist zentral in der Frage des Regelfolgens, weil Regelfolgen ist etwas, wo man die ersten paar Schritte eintrainiert oder checkt und dann sagt man, okay, jetzt weißt du es. Und das jetzt weißt du es, mach weiter, wird ausgedrückt durch die Pünktchen. Und interessanterweise sind das hier jetzt Occasions, wo der Wittgenstein diese Pünktchen zumutet den lesenden, druckenden Leuten, die sollen jetzt auch wissen, wie es weitermachen. Ne? Und also ich kann meine ständigen Digressionen zumindest vor mir selber unter anderem dadurch legitimieren, dass ich sage, nicht ganz umsonst kommt man auch wenn man sich mit dem Korpus, mit der Materialität des Wittgensteinschen Textes beschäftigt, auch wieder auf Wittgensteinsche Fragen, also die und die Fragen mit einem Dreh, mit einer Anwendung auf das, was wir hier selber machen. Also die, warum ich Ihnen das da zeige, ist jetzt unter anderem das, weil zwischen der diplomatischen Transkription und dem Faksimile noch ein Missing Link vorhanden ist und ich dieses Missing Link doch noch präsentieren muss, denn diese der wichtige Punkt, und das ist ein entscheidender systematischer Punkt im Zusammenhang mit Digitalphilologie, ist jetzt der folgende. Sie können sich natürlich dran machen, die Verhältnisse, die Sie hier sehen, also Wittgensteins Arbeiten am Text, was Sie hier so haben, erstens mal aufzulösen in einer Lesefassung, darüber reden wir jetzt nicht weiter, also Sie tüfteln heraus, was er eigentlich hat sagen wollen und das Manuskript ist dann ein fertiges, lesefreundliches, durchgängiges Manuskript. Oder aber Sie machen eine diplomatische Transkription, dann können Sie versuchen, das in Word, WordPerfect oder was immer abzubilden. Sie können quasi eine ganze Seite, Sie können die Topologie dieser Seite können Sie in einem Textverarbeitungsprogramm wieder gewinnen, so ähnlich wie kopieren, aber statt statt mit der Handschrift, mit den entsprechenden Buchstaben, also im Alphabet zu operieren. Und Sie sehen dann auf der Seite in etwa das, was hier gewesen ist, nur leichter lesbar vielleicht. Das sind Verfahrensweisen, die zum Beispiel, ich habe das schon immer wieder mal genannt, in der Germanistik, die große Strömfeld-Hölderlin-Ausgabe, die berühmte, operiert so, die macht es in drei Schritten. Erster Schritt Faksimile, das hat man dort, das ist einfach ein Foto. Zweiter Schritt topografisch korrekte Umschrift mit verschiedenen Druckertypen dessen, was im Faksimile zu sehen ist. Dritter Schritt eine genetische, in der Zeit rekonstruktive Umsetzung dessen, was hier als gleichzeitig erscheint, in einen Arbeitsablauf. Und vierter Schritt, sind vier, nicht drei, vierter Schritt dann herausextrahieren eines Endresultates aus diesem zeitlichen Ablauf. Das ist der raffinierteste Stand der Dinge vor der Computerphilologie, mit der wir uns hier in einem sozusagen ausgesprochenen Sinne beschäftigen. Denn in dem, was ich hier gesagt habe, gibt es schlimme, schwierige Geschichte. Und das ist das, dass es nicht viel Sinn macht, so zumindest war es die Auffassung der Leute in Bergen, und da ist ihnen vollständig recht zu geben, dass es einfach eine schlechte Strategie ist, diese Faksimiles in irgendein Textverarbeitungsprogramm umzukopieren, sodass man das jetzt dann in Word hat, sagen wir es mal. Und zwar warum? Aus mehreren Gründen. Erst, also einer der für mich entscheidenden Gründe pragmatischer Hinsicht, pragmatischer Art, ist der, wir werden noch in 100 Jahren Wittgenstein haben, aber Word vielleicht nicht mehr. Ich hoffe es stark. Und das heißt, es ist sozusagen jetzt keck und kurz gesagt, aber der systematische Gedanke dahinter ist der, wenn wir operieren mit Texten, die für die nächsten 100 Jahre für die Wissenschaft jetzt erschlossen werden. Das ist etwas, was ein für alle Mal geschieht, mehr oder weniger, nicht? Die Sicherung und Digitalisierung dessen, was der Wittgenstein da gemacht hat. Dann kann ich mich nicht darauf konzentrieren, dass ich das in einem Programm mache, von dem ich mit Sicherheit weiß, dass es in 5 Jahren nicht mehr so existieren wird, wie es jetzt existiert. Das ist einfach eine schlechte Idee. Und wenn ich das jetzt wenn ich meine Aufgabe so beschreibe, dass ich alle 5 Jahre das, was ich da in eine Formatierung gebracht habe, in die neue Formatierung bringe, noch rechtzeitig, bevor die Firma ihre Unterstützung dieses Programms einstellt, dann ist relativ deutlich, dass das keine Verfahrensweise im wissenschaftlichen Bereich sein kann. Und es ist auch deutlich, dass das ein starker Konfliktpunkt zwischen Wissenschaft, Philologie, wie es bisher gehandhabt worden ist, und der Benutzung der neuen digitalen Ressourcen ist an dieser Stelle. Da muss eine Auseinandersetzung geführt werden, da muss was anderes her. Und das, was die Bergenleute getan haben, ist tatsächlich darauf zu antworten. Und insofern, das muss man also mal mit aller Deutlichkeit und Wichtigkeit sagen, ist es ein entscheidender Schritt in der Digitalphilologie. Das hat sonst kaum sich jemand so zugemutet. Das ist sozusagen ein Erstmals. Es muss was anderes gemacht werden. Und das, was in Bergen gemacht worden ist, ist, man hat gesagt, wenn man sich ansieht, wie das in der Texttheorie, digitale Texttheorie, die Leute, die sich mit Text und Computer beschäftigen, wie das sich darstellt, dann stellt sich das so dar, dass man trennen muss zwischen Layout und Inhalt. Trennen muss zwischen Struktur und Gesagtem. Und das ist deswegen, also ich mache da jetzt eine kleine Exkursion, die aber wichtig ist für jeden, der letztlich also ein bisschen was Genaueres wissen will, im Zusammenhang mit auch mit Wittgenstein und elektronischer Edition. Das hat nämlich damit etwas zu tun, dass wir in der Zeit, bevor wir mit den Computern an diese Sache rangegangen sind, in einer glücklichen Unschuld gelebt haben, von der Art und Weise, dass wir das Layout und den Inhalt automatisch richtig erkannt und verarbeitet haben. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir das sehen, durch unsere Volksschulerfahrung, und nicht nur unsere Volksschulerfahrung, sondern die von Generationen von uns, schalten wir automatisch, dass das hier eine Überschrift ist, die in der Mitte steht, weil es eine Überschrift ist und unterstrichen ist, weil es eine Überschrift ist. Das ist uns, also da denken wir nicht ein zweites Mal daran. Was wir dabei nicht sehen, ist, dass wenn man das jetzt unter der Linse des Computers sieht, der Computer natürlich mit Überschrift nichts anfangen kann. Ja? Der Computer sagt, das ist ein Strich, bestenfalls. Ne? Hier sind so viel Zentimeter, hier sind so viel Zentimeter, das ändert sich ein bisschen hier und da ist ein Unterstrich. Nichts von der Strukturbeschreibung Überschrift geht in das ein, was ich hier an schwarzen Strichen habe. Dass da steht philosophische Untersuchungen, das kann ich rekonstruieren als eine Buchstabenfolge, aber dass ich gleichzeitig, wenn ich dorthin schaue, sehe, aha, das ist die Überschrift, das kann ich nicht mit der Buchstabenfolge alleine kodieren. Und das heißt, dass wenn Sie das Ding für den Gebrauch mit dem Computer analysieren, eine doppelte Verwendung haben, eine doppelte Sichtweise haben. Und diese doppelte Sichtweise ist die, dass Sie einerseits eben einen Text haben und andererseits aber dazu sagen müssen, welche Funktion in einer Struktur dieser Text spielt. Und es ist klar, Sie werden ja viele von Ihnen HTML kennen, dann kann ich Ihnen das Problem, um das es hier geht, natürlich sehr schnell so deutlich machen, dass ich Ihnen, wovon ich rede, ist leicht sozusagen leicht zu sehen, hier im Hintergrund der HTML-Seite, weil was ich Ihnen gerade gesagt habe, gehört zu den Basics der Vermittlung von Text über das www. Das, was Sie so schön als Lehrveranstaltungsseite, Veranstaltung Rachowitz sehen, Überschrift, nicht, ist sachgerecht HTML-mäßig so kodiert, dass Sie hier sagen, haben Vorstufen zu Wittgensteins philosophischen Untersuchungen und das ist ausgezeichnet durch ein HTML-Tag H1, heißt in diesem Fall Überschrift von der ersten Kategorie und des Weiteren, wenn Sie sehen, wenn Sie sich dann anschauen, zum Beispiel, hier sehen wir es gerade zum Lesen, nicht? Da ergibt sich gerade schön, nicht? Hier haben Sie so sieht es aus am Ende und so wird es notiert. Es wird notiert, indem die Funktionalität, in dem Fall die Funktionalität des Links angegeben wird. Das ist also ein Ding, das heutzutage völlig Standard ist, das aber jetzt, und das jetzt den Vorteil hat natürlich, warum hat man das im Computerbereich? Im Computerbereich hat man das deswegen, weil man weiß, die Aufteilung der Arbeit beim Darstellen von HTML-Seiten erfolgt so, dass man auf der einen Seite Text hat und dieser Text wird sozusagen prozessiert, aber die Formatierung dieses Textes, wie dieser Text also dann dargestellt wird, diese Formatierung fällt in die Kompetenz des jeweiligen Browsers. Das heißt, der Server, auf dem diese zum Beispiel Wittgenstein Lehrveranstaltungssachen liegen, dem Server ist vollständig egal. Er kann gar nicht wissen, welche Ressourcen ich habe als jemand, der die Sachen abruft. Der Server hat nur das Textmaterial, das ich Ihnen gezeigt habe, und dann gibt er zusätzlich Informationen an den Browser, was machst du jetzt mit diesem Textmaterial. Ich könnte ein eigenes Link einfügen, li declaim oder sowas, und wenn es einen Browser gibt, der freundlich genug ist, das Tag li declaim richtig aufzulösen, spricht der das Link. Sehr sinnvoll zum Beispiel für sehbehinderte Leute. Der Hintergrund ist der, das ist auch das Wichtige dran, dass die Möglichkeiten in Zukunft mit Texten umzugehen nicht reduziert werden können auf eine ganz bestimmte Art und Weise, das umzuschreiben, sondern durch die Strukturanalyse und die Layout, also durch die Layout-Angaben und die Strukturanalyse, ich vermische das jetzt beides zusammen, ist natürlich etwas unerlaubt, aber durch diese Angaben auf einer Meta-Ebene, nicht, auf einer abstrakten Ebene festgelegt werden, und die Sache verkompliziert sich insofern, als wir hier die Doppelinformation auseinanderdividieren, indem wir haben erstens Information, das ist der Textstring, zweitens Information auf der Metaebene. Ich sage dir, das ist eine Überschrift ersten Grades. Das ist sozusagen eine Verkomplizierung, die notwendig ist durch die Computerbehandlung. Diese Verkomplizierung macht das Ding aber zukunftssicher, weil ich gut, das habe ich schon erläutert. Jetzt ist die Aufgabe, dasselbe anzuwenden auf den digitalen Bereich, ist nun die, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man eben mit derartig chaotischen, und das sind noch vergleichsweise einfache Passagen, wie man mit derartig chaotischen Situationen umgeht. Das heißt, wie man das umsetzt. Diejenigen, die HTML von Ihnen auch schon mal ein bisschen geschrieben haben, werden mir schnell zustimmen, dass das nichts ist, was man gut in HTML übersetzt. Das kommt daher, dass HTML nicht für Textphilologie entworfen worden ist, sondern für ganz andere Aufgaben, der schnelleren Texttransportkommunikation. Es ist aber so, dass HTML eine sehr schlichte, abgeschlankte Version einer anderen Sprache ist, einer Sprache, die um vieles mächtiger ist, und das ist SGML. Ich weiß nicht, wie viele davon schon gehört haben. SGML ist eigentlich das, wo HTML begonnen hat. SGML ist eine Grammatik, eine äußerst leistungsfähige und sehr, sehr komplexe Grammatik, die im Prinzip viel mehr leistet und wo man von der man glauben könnte, dass die Codierung, also die Digitalisierung und Digitalkodierung von solchen Dingen da in SGML vielleicht gehen würde. Wenn das in SGML gehen würde, dann hätte das den folgenden großen Vorteil. Das ist die Idee, nicht so ähnlich wie das ist die Idee. Dann hätte ich die Verhältnisse auf dieser Seite in eine entsprechende Markup-Version, also SGML, auch HTML sind Auszeichnungssprachen, ist der Fachausdruck, Markup-Languages, hätte ich das in eine solche Markup-Language gebracht und wäre damit zukunftssicher. Ich hätte damit, das muss man immer dazu sagen, ich hätte damit auf der ersten Seite natürlich eine Frustration, denn ein Word-Dokument kann ich im Moment relativ leicht abrufen, anschauen, weil ich das entsprechende Programm habe. Wenn ich diese Markup-Version von dem erzeuge, dann habe ich eine Buchstabensuppe. Sie haben nämlich gesehen, dass Sie haben kurz gesehen, wie der HTML-Source-Code von dieser einfachen Seite aussieht. Das ist nun wirklich nicht sehr kompliziert. Wenn Sie sich aber vorstellen, wie das Markup aussehen muss, dass diese Dinge hier notiert, dann können Sie sich in etwa eben ermessen, dass das nicht schön ist, und das ist die Hässlichkeit, auf die ich Sie dabei bin, vorzubereiten. Aber das wäre sozusagen die Komplikation, die Sie hätten. Sie könnten damit nichts direkt anfangen. Dafür haben Sie quasi die Garantie, dass Sie immer was damit anfangen können, gesetzt den Fall, Sie können etwas damit anfangen. Und die Frage ist natürlich, unter welchen Umständen können Sie etwas damit anfangen? Das sind jetzt die Umstände, in denen die Markup-Languages, die dazu stark genug sind, diese Komplexität zu erfassen, bei unter den gegebenen Umständen transformiert werden können, umgesetzt werden können in heutzutage handelsübliche Produkte. Und worüber ich jetzt eben reden werde, und das ist der Blick in den Hintergrund insgesamt, ist, wie das mit der Markup-Version für die Bergen-Wittgenstein-Transkription aussieht und wie die aussieht. Ich habe SGML genannt, weil ich Ihnen sozusagen schon die ganze Story jetzt beschreiben wollte. Diese HTML-SGML-Linie, die sich da anbietet, ist leider, aus Gründen, die ein eigenes Seminar wert wären, ist leider nicht geeignet für den Gebrauch in der Textedition. Der Grund ist im Wesentlichen der, dass SGML entwickelt worden ist von Informatikern, die in Baumstrukturen denken, die damit beschäftigt sind, sehr komplizierte und sehr facettenreiche, aber logisch vollkommen automatisch durchcheckbare Systeme aufzubauen. Bei IBM ist das entwickelt worden in den 70er Jahren. Das aber, wenn man solche Sachen hier korrekt wiedergeben will, dann stößt man auf Entscheidungsschritte und Widersprüche, die nicht automatisch aufgelöst werden können. Es ist also keine klare Baumstruktur.
Das ist eine Art Zwangshierarchisierung.
SGML ist eine Zwangshierarchisierung, völlig richtig. Der Grund für die Zwangshierarchisierung ist, weil man das Ding automatisch abarbeiten möchte. Man möchte sozusagen die Garantie haben, dass man an keiner Stelle in einen Widerspruch gerät, in zwei Optionen, zwischen denen man wählen muss, zu kommen, dass man also an jeder Stelle, in der in so ein Baum sich verästelt, genau wissen kann, unter welchen Umständen, wie geht es weiter.
Ja? Es gibt aber nahezu überhaupt keine parataktischen sozusagen Sprachen.
Sie haben völlig recht.
Also davon abfällig Sprachen sind.
Das ist genau das Problem. Sie interessieren sich für dasselbe wie ich auch. Darum sage ich, das ist ein Seminar wert, das ist hochspannend. Das ist etwas, wo die Frage, was leisten Computersysteme und was brauchen wir für die sozusagen für die sachgerechte Arbeit mit solchen Texten geradewegs zusammen crashen. Ich muss es dabei mal belassen. Ich kann was ich jetzt weiter sagen will, ist eine implizite Reaktion auf das, was Sie sagen. Man hat nämlich deshalb, und da bin ich jetzt also wirklich ganz dort, wo man direkt hineingreift in die Speichen des Rades. Man hat darum in Bergen eine extra Markup-Language geschaffen, um den Wittgenstein-Text zu transkribieren. Und zwar allerdings ohne Zwangshierarchisierung. Das heißt, einerseits ist die Sache, die man da geschaffen hat, so flexibel, dass man diese Geschichten alle reinbringt. Zweitens hat sie den Nachteil, dass man das nicht automatisieren kann. Und dass man also an der Stelle quasi mit Hilfe von Markup Language nachmodelliert, was der Wittgenstein macht, aber die Schwäche dabei hat, dass das nun nicht einfach programmmäßig verarbeitet werden kann. So, jetzt habe ich Sie also lang genug vorbereitet und hoffe also, Sie sind jetzt nicht skandalisiert über das, was ich Ihnen hier zeigen möchte. So schaut es. Und also das ist die Bergen Electronic Edition Transkription der ersten Seite von dem hier. Ne? Von dem da oben. Und das schauen wir uns gleich mal an noch dann. Wo haben wir das? Von diesem Ding hier. Das habe ich gekriegt vom Alois Pichler als Reaktion auf meine Intervention. Und ich denke doch, es ist ganz interessant, sich anzusehen, wie die operieren. Ich sage Ihnen nicht die Bedeutung der einzelnen Texte. Also es gibt genügend Texte, die hier erst einfach vorausgesetzt werden, die ich nicht weiter mache. So ein, zwei werden mir wichtig sein. Sehen Sie hier leicht, das ist ein Section-Tag. Sie sehen andere Tags, eine Meta-Information transportieren. Also zum Beispiel gibt es hier eine Meta-Information, das ist Confessiones 1.8 und Sie kodieren zu dieser Information 1.8 dazu, dass 8 eine Ordinalzahl ist an dieser Stelle. Andere Sache, die Sie dazu kodieren, ist, dass der Augustinus an der Stelle vorkommt und der Augustinus ist erstens eine Person, wie wir wissen, aber wie das Datenbank, das Computersystem vielleicht nicht weiß. Und außerdem ist es eine Person, die Vor- und Nachnamen hat und in der Datenbank zu suchen und zu finden sein sollte. Sie haben also hier diesen Tag hier Person. Also wie gesagt, die Schriftwelt mit den Klammern und den Strichen und den eckigen, geschwungenen Klammern und so, das ist alles jetzt Max. Habe ich noch nicht gesagt, wie das heißt. Das heißt MECS, Multi-Element Code System. Das ist das, was Sie in Bergen entwickelt haben zur Transkription von Wittgenstein. Und das ist also Max-Grammatik, die, wie Sie leicht sehen, sozusagen so ihre kleinen Tücken hat. Und in dieser Max-Grammatik haben Sie zum Beispiel solche Konstruktionen wie, um es also einfach zu sehen, nicht, hier haben Sie das Hyphen, ja? Das ist die Notation des Bindestrichs hier, B schreibt, ne? Womit Sie ein spezielles Problem auch beleuchtet haben, davon, wenn man mit sowas umgeht, wenn Sie die Sache topologisch von der Schrift in eine Seite kopieren wollen, dann machen Sie ja dieselbe Platzverwertung, nicht? Und schreiben B und dann Strich, weil da ist eben die Zeile zu Ende. Beim Wittgenstein und in der topologischen Umschrift auch, ja.